Hallo zusammen, heute ist Martin Köppelmann bei mir. Martin war früher mein Mitbewohner für eine ganz kurze Zeit und ist dann abgehauen in die USA, um da an Bitcoin-Technologien bzw. Blockchain-Technologien zu arbeiten und ist jetzt wieder mit einer eigenen Währung nach Deutschland gekommen, Circles. Hi Martin, stell dich mal kurz vor, was hat dich umgetrieben in den USA?
Ja, hallo, ich bin Martin, genau. Um ehrlich zu sein, meine Frau hat mich in die USA gebracht. Sie hat da gearbeitet an der Universität. Ich bin da einfach mitgekommen, aber habe eigentlich einfach nur weiter an den Sachen gearbeitet, an denen ich vorher schon gearbeitet habe. Und das waren halt Blockchain-Themen. War eine Zeit lang in New York, später im Silicon Valley. Und jetzt seit ein paar Monaten wieder in Deutschland. Genau, irgendwie die zwei großen Themen, an denen ich in der Blockchain-Welt arbeite, ist einmal ein Prediction Market, Gnosis genannt, aber das andere, was du angesprochen hast, die Währung, das ist genau eine neue Währung mit dem Namen Circles und das ist eine Währung, die ausschließlich durch Grundeinkommen in die Welt kommt. Und also das heißt, das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens ist sozusagen direkt in die Währung eingebacken quasi. Und genau.
Wow, das sind bestimmt auch viele Fremdworte für einige Hörerinnen. Für mich, glaube ich, was man, glaube ich, als erstes klarkriegen muss, was ist denn das Besondere an der Blockchain und was ist, was sozusagen dann noch spezifisch ist für Währungen, die auf die Blockchain aufbauen.
Genau, also Blockchain ist ein relativ neues Phänomen, so der letzten 5, 6, 7 Jahre. Und in meinen Augen ist es so die neue zweite Generation des Internets. In meinen Augen sind sozusagen die Veränderungen, die durch Blockchain kommen, nochmal genauso groß wie die des Internets. Und das Spannende an der Blockchain ist, dass es quasi eine Infrastrukturkomponente ist, die niemandem gehört, die dezentral ist. Und also so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge ist, dass man extrem hohe Effizienzen durch das Internet bekommen hat. Die ganzen Unicorns, also die ganzen Startups im Silicon Valley mit einer Bewertung von größer einer Milliarde, sind alles so Plattformen, also Airbnb, Uber, eBay, alles Plattformen und überall ist es sozusagen so, dass sie also vermitteln, also Airbnb bringt also sozusagen denjenigen, der seine Wohnung vermieten will und derjenige, der die Wohnung mieten will zusammen, Uber bringt den Fahrer und so weiter zusammen und überall ist es eigentlich so, wenn je mehr Leute sozusagen das gleiche System nutzen, die gleiche Plattform nutzen, desto mehr in Anführungsstrichen Liquidität hast du sozusagen in dem System und je effizienter es ist und also desto effizienter ist es und desto besser funktioniert es, aber es kommt sozusagen zu dem Preis, dass du diese monopolartigen oder monopolähnlichen Konzerne hast und die da im Prinzip eigentlich zu viel Kontrolle haben, in meinen Augen. Und da verspricht die Blockchain eine Lösung. Sie verspricht nämlich sozusagen Plattformen zu haben, die diesen Effizienzgewinn haben. Sozusagen wir sind alle auf einer Plattform und alle Kommunikation funktioniert reibungslos, weil wir eben alle auf einer Plattform sind. Die gehört aber niemandem. Die wird dezentral von allen Teilnehmern gleichberechtigt sozusagen betrieben. Und das hat ganz weitreichende Konsequenzen in meinen Augen, die vielleicht nicht sofort offensichtlich sind, aber ja.
Okay, jetzt denke ich an zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt sofort machen, aber ich habe gerade gedacht, Moment mal, also der Bitcoin-Erfinder ist doch bestimmt, den man auch immer noch nicht ausfindig gemacht hat oder es noch nicht so ganz klar ist, der ist doch auf jeden Fall unglaublich reich geworden und hat sein eigenes Monopol geschaffen, also ein konkretes Gegenbeispiel. Und dann dachte ich auch, vielleicht nochmal, ich wollte kurz mal so meine Definition der Blockchain, so für völlige Digitalanfänger loswerden und die einfach mal mit dir abgleichen. Also die Blockchain ist doch eigentlich nur eine Liste, die sich synchronisiert mit allen Leuten. Also zum Beispiel, ich verkaufe dir was und das System weiß das dann, oder ich habe irgendeine Art von Transaktion und wir schreiben das auf, was das für eine Transaktion ist. Zum Beispiel in einem Google Doc, aber ein bisschen mehr sophisticated, ein bisschen sicherer. Und das wird eben dann automatisch mit allen Teilnehmern synchronisiert. Mhm. Und da steht da einfach drauf, welche Transaktion wie stattgefunden hat. So, das ist jetzt die Blockchain. Aber wie komme ich jetzt dazu, dass das die Machtstruktur verändert?
Ich würde sagen, das ist so ähnlich wie das Internet. Da kann man auch sozusagen ursprünglich sagen, das ist doch eigentlich nur, da kann ich irgendwie ein Datenpaket von A nach B schicken. Wie kommt das jetzt dazu, dass das die Machtstruktur verändert? Mhm. Naja, es ist halt, also genau, es ist halt so, dass bisher solche Sachen wie eben, also ein Facebook, also die Plattformen, die ich eben genannt habe, aber auch Währungen, doch im Endeffekt bis zur Blockchain immer durch eine Entität, sei es durch eine Zentralbank oder durch eine Firma, in letzter Konsequenz vollständig kontrolliert werden. Und zum Beispiel jetzt so ein an sich super innovatives Sache wie jetzt das iPhone und der App Store. Trotzdem hat man da jetzt irgendwie so ein bisschen so einen gewissen Diktatorstatus. Die können jetzt sozusagen bestimmen, was in den App Store rein darf und was nicht. Oder Facebook darf bestimmen, was jetzt, das jetzt irgendwie böse Nipples, gute Nipples, kennst du das?
Ja.
Genau, was da jetzt gepostet werden darf. Und vielleicht bestimmen sie irgendwann sozusagen, was wahre News sind und was Fake News sind. Und also sozusagen, da hast du ganz, ganz klar sozusagen eine ungleiche Machtstruktur in bestehenden Systemen. Und eben dieses Konzept, dass eine Plattform, und ja, du hast es so beschrieben mit irgendwie einer Datenbank und so, aber das ist sozusagen die Grundlage für all diese Plattformen, dass eben sowas betrieben werden kann, ohne dass es eine zentrale Entität gibt. Das ist schon was komplett Neues und in meinen Augen Weltbewegendes.
Und das funktioniert, weil das sich immer synchronisiert und die sozusagen die Mehrheit der Liste, also die Leute, die größte Zahl der Leute, die dieselbe Liste haben, die entscheidet dann.
Also wenn man da jetzt technisch sozusagen ins reinbohren will, dann sind es doch sozusagen doch eine Menge von Konzepten, und es gab sozusagen ursprünglich das Bitcoin, da gab es irgendwie dieses Mining und sowas, aber im Endeffekt hat sich das so ein bisschen aufgedröselt sozusagen in dann 5, 6, 7 verschiedene Komponenten, aber im Wesentlichen sind so die Kernkomponenten, dass bei Bedarf zumindest alles transparent gemacht wird, also sozusagen alles für jeden nachvollziehbar gemacht wird, dass man Möglichkeiten hat, einfache, also Kryptographie spielt auch relativ eine große Rolle, sozusagen irgendwelche Beweise, dass man weiß, dass auf jeden Fall dieser Datenteil Teil dieser Datenmenge ist. Und es ist jetzt nicht sozusagen das eine magische Konzept, aber es ist sozusagen eine Menge von Konzepten, die eben dann in der Summe dazu führen, dass wir eben Plattformen gestalten können, wo es irgendwie bestimmte Regeln gibt, und dann werden diese Regeln eingehalten, und es ist für jeden transparent, dass diese Regeln eingehalten werden, und nach diesen Regeln wird dann eben die Plattform betrieben, während bei herkömmlichen Sachen natürlich irgendwie Facebook sagen kann, das sind die Regeln, aber er kann auch am nächsten Tag sagen, das sind die neuen Regeln. Also es gibt sozusagen eigentlich keinen Mechanismus, der die jetzt sozusagen an die eigenen Regeln bindet.
Alright, okay. Und du hast jetzt eine Währung geschaffen, die auch relativ klare Regeln hat.
Genau.
Was sind die Regeln deiner Währung?
Genau, es sind ganz einfache Regeln. Um sozusagen korrekt zu sein, hat sogar jeder seine eigene Währung. Also die Idee ist, jeder kann seine eigene Währung schaffen und er bekommt dann einfach, er oder sie bekommt dann einfach, in der Blockchain-Welt reden wir immer von Tokens, also irgendwie Einheiten dieser Währung, man könnte es jetzt auch Münzen oder was auch immer nennen, und sagen einfach mal, 1000 Tokens pro Monat. Und die bekommen wir jetzt irgendwie kontinuierlich, das ist ein Detail. Und zusätzlich, ja, und das, also das ist sozusagen erstmal die Grundlage. Ich fange jetzt damit an und bekomme jetzt sozusagen 1000 Einheiten im ersten Monat, 1000, nochmal 1000 im nächsten Monat und also weitergehend. Das alleine ist erstmal nicht, sozusagen, da fragt man sich jetzt, okay, jetzt hast du deine Währung und wer, was ist jetzt damit, was machst du damit? Das wird dann sozusagen interessant, wenn Leute sich zusammenschließen und sozusagen gegenseitig sagen, und da kommt der Begriff dann Circles her, sozusagen Circles bilden und sagen, wir entscheiden, dass wir sozusagen jeweils unsere Währung anerkennen. Also sprich, ich sage ja, ich erkenne deine Währung an, du sagst, du erkennst meine Währung an und wir manifestieren das, indem wir sagen, wir setzen die Tauschrate, Exchange Rate sozusagen auf 1 zu 1. Also wir sagen einfach, jeder kann jederzeit sozusagen mit einer Einheit deiner Währung ankommen und das gegen eine von meiner tauschen und andersrum. Und damit kann man dann quasi so ein Trust-Netzwerk bauen. Also wenn du jetzt wieder zu jemandem verbunden bist und sozusagen diese 1-zu-1-Verbindung hast, kann ich im Prinzip denjenigen bezahlen, indem ich die Einheit meiner Währung sozusagen gegen deine eintausche und dann er bekommt dann deine, die er ja akzeptiert. Und das Ganze muss, also sozusagen in der späteren Version ist das dann gar nicht mehr so sichtbar, also muss man das jetzt gar nicht aktiv verfolgen, dass da jetzt irgendwie so ein Tausch stattgefunden hat. Aber das sind fast schon so die Kernelemente.
Das heißt, im Prinzip ist es wie Personen für mündig erklären auf der, also sozusagen, ich sage, ich bin willig, mit dir Verträge einzugehen über ein gewisses Kontingent und erkenne deine Tauscheinheiten als meine an. Ich habe jetzt, bei mir kam gleich sofort das böse Investment-Banker-Teufelchen und dachte sich, Moment mal, ich kann auch den Wechselkurs bestimmen. Heißt das, ich kann irgendwie mit drei Freunden so einen Deal angehen und die dann gegeneinander ausspielen und irgendwie deren Wechselkurse beeinflussen und auf einmal mehr Geld haben?
Sozusagen, also so in der Kernidee ist sozusagen, gibt es eigentlich nur Verbindung oder Nicht-Verbindung und das heißt 1 zu 1 oder nicht 1 zu 1. In letzter Konsequenz, und das ist aber auch so eine Eigenschaft von diesen dezentralen Systemen, sind die immer eigentlich so gebaut, dass sie relativ freiheitlich sind, sozusagen. Es gibt diese Kernregeln und alles, was sozusagen außerhalb möglich ist, ist erstmal möglich. Also sozusagen, wenn jemand entscheidet, sozusagen außerhalb von dieser Regeln meine Einheiten für mehr oder weniger oder ich verkaufe die ihm für mehr oder weniger, ja, das wäre, also es gibt da jetzt sozusagen keinen Mechanismus, der das verhindern würde. Mhm.
Aber das heißt, es ist dann immer noch ein bisschen an die Realwirtschaft gekoppelt. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendjemand bin, der, sag ich mal, auf ein Circle-Netzwerk zugeht und dann sagt, ich hätte gerne ein Eis für euch, kann ich mit meinen Circles bezahlen, könnten die auch immer noch sagen,
nein. Nee. Genau. Also ja, das stimmt. Das könnte auch am Anfang so sein. Dann wird es aber sozusagen sehr spannend, wenn man so ein bisschen tiefer, da muss man sozusagen irgendwie tiefer einsteigen und ein bisschen länger drüber oder nachdenken, was Geld ist und wie Geld zustande kommt und im Wesentlichen ist so in meiner Weltsicht ist sozusagen Geld einfach nur ein sozialer Vertrag. Also solange, also auch sozusagen unser heutiges Geldsystem ist in gewisser Weise ein sozialer Vertrag. Es gibt irgendwie keine Garantien, dass das Geld jetzt irgendwie was wert ist oder nicht, sondern es ist einfach was wert, weil in gewisser Weise wir uns darauf geeinigt haben, dass es was wert ist. Und der Grund, warum ich, jetzt spieltheoretisch würde man da von einem Coordination Game in gewisser Weise reden, also sozusagen, wenn genug Leute sozusagen sagen, das ist unser Geld, dann bin ich da auch dabei, weil, also der Grund, warum ich jetzt das Geld annehme, ist eigentlich nur, weil du das Geld annimmst und andersrum dann auch. Also an sich das reicht mir eigentlich schon. Wenn alle um mich herum das Geld annehmen, dann nehme ich es auch an, egal was es ist, ob es jetzt Muscheln oder Tokens oder was auch immer sind. Und dann ist also die Frage, wie kommst du zu diesem, also wenn wir jetzt darüber reden, wie könnte man jetzt dazu kommen, dass Circles irgendwann diese Rolle einnimmt, dann ist sozusagen eigentlich der Kern, dass wir einfach zu diesem sozialen Vertrag kommen müssten, zu sagen, das ist die Art und Weise, wie wir Geld gestalten wollen. Und da ist auch irgendwie dieser Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens drin, dass wir einfach sagen, ja, wir sagen einfach jedem Teilnehmer unserer Gesellschaft, also mal jeden Menschen hoffentlich, räumen wir einen gewissen Betrag ein, einen gewissen Geldbetrag. Und dann, wenn wir sozusagen soweit sind, und das muss dann auch gar nicht mehr jeder sozusagen so aktiv diesem Vertrag zustimmen, wie wir auch heute jetzt sozusagen einfach das Geld benutzen, ohne jetzt aktiv diesem Vertrag zuzustimmen. Das ist dann irgendwann, wenn das sozusagen verbreitet genug ist, ist das einfach so ein implizites Ding. Genau, wenn wir dann da sind, dann spielt es gar keine Rolle mehr, diese Sache, ist der denn irgendwie produktiv oder nicht? Weil dann kann ich ja sein Geld einfach annehmen, weil es ja jeder andere annimmt. Also das interessiert mich ja dann gar nicht mehr, irgendwie diese Überlegungen.
Ah, du meinst sozusagen, sobald dich jemand bezahlt, der selber gar nichts beiträgt zum System, ist es dir egal, weil das Geld ja wahrscheinlich hoffentlich bei anderen Leuten angenommen
wird. Genau, um es jetzt mal böse zu formulieren, wenn du heute sozusagen den Euro aus Griechenland bekommst, dann fragst du ja auch nicht, ist der jetzt, leisten denn die Griechen auch genug? Du nimmst den Euro an, weil du weißt, andere nehmen den Euro auch an.
Ja, wobei die Arbeitsproduktivität in Griechenland auch tatsächlich zugenommen hat wieder.
Okay, genau. Also das war jetzt absolut da, ohne jetzt, aber genau. Also ich wollte nur sagen, der Euro ist dann einfach ein Euro und ist egal, ob er jetzt von jemandem kommt, wo du erwartest, dass der in Zukunft irgendwas leistet oder nicht.
Was mich in der Anfangsphase noch so ein bisschen irritieren würde, ist sozusagen diese Frage des Wertes des Geldes. Also wenn du sagst, du kriegst 1.000 Euro am Anfang oder sag 1.000 Tokens am Anfang und dann kommt irgendwann der Moment, dass noch nicht genug Leute da mitmachen und die Währung existiert so ein bisschen als Game auf meinem Handy paar Jahre. Genau. Und dann in der Zeit aggregiere ich aber schon irgendwie so ein Reichtum. Führt das nicht irgendwie relativ schnell dazu, zu sowas wie Inflation, also dass das dann einfach nichts mehr wert ist? Genau. Also weil in dem Moment, wo die Währung nicht benutzt wird, ist sie ja, also entsteht sie trotzdem und ist dementsprechend viel weniger wert.
Absolut, absolut. Und da sind wir jetzt gerade. Da sind wir jetzt ganz konkret da und da kommen wir dann auch zu dem Kaffee-Grundeinkommen. Also wie kriegt man das jetzt hin, das irgendwie zu starten? Und wir sind noch in der Phase, also es gibt inzwischen das zu entscheiden. Aber klar ist, man braucht also erstmal irgendwie sozusagen so ein initiales Set an Leuten, die irgendwie mitmachen wollen. Und die haben wir auch glücklicherweise. Also wir haben irgendwie ein größeres Team oder so um eine NGO herum aus New York, die eine größere Kampagne zum Grundeinkommen machen wollen in diesem Jahr und da sozusagen auch Circles ganz konkret verbreiten wollen. Wir haben hier in Berlin eine Gruppe von Leuten, die jetzt eben dieses Café gebaut haben und da sozusagen weltweit so ein einfach irgendwie Freundeskreis sozusagen herum. Aber ja, jetzt ist sozusagen die Frage, wie macht man das konkret? Und da würde ich sagen, gibt es zwei Strategien und wir sind tatsächlich noch am Überlegen, welche jetzt besser ist. Die eine wäre zu sagen, wir starten mit einem relativ hohen Wert oder wir wollen sozusagen dafür sorgen, dass diese, lass mal mit 500 anfangen, Tokens tatsächlich vielleicht sowas wie einen Wert haben wie 500 Euro. Dann würden wir es wahrscheinlich erstmal auf wenige Leute beschränken und sagen erstmal irgendwie, was weiß ich, die ersten 10 Leute kriegen das. Und erst wenn sozusagen, erst mit dem Wachsen von irgendwie Waren und Dienstleistungen, die für Circles angeboten werden, erst in dem Maße können sozusagen mehr Leute hinzugefügt werden. Das wäre Option 1, zu der wir im Moment tendieren. Option 2 wäre halt so ein bisschen dieses Bitcoin-Modell. Man fängt irgendwann, also fängt einfach an, 1.000 Einheiten, immer, jeder und so weiter. Und die sind dann vielleicht am Anfang, die 1.000 Einheiten sind vielleicht erstmal einen Euro wert oder 5 Euro oder wie auch immer. Und dann hast du tatsächlich aber so ein bisschen dieses Spekulationselement, was durchaus auch helfen kann. Also ich meine, es kann sozusagen auch helfen, sozusagen der Antrieb für Leute am Anfang zu sein, diese Währung anzunehmen. So nach dem Motto, ja, wenn es sich denn durchsetzt, dann sind diese 1000 Einheiten vielleicht mal 800 Euro wert. Und deswegen verkaufe ich da jetzt was für 5 Euro für. Also das wäre möglich, das wäre vielleicht auch eine Strategie, ist aber an sich jetzt nicht so nicht so in line mit den Werten oder mit dem Konzept des ganzen Ding. Deswegen werden wir wahrscheinlich zu der anderen Strategie tendieren. Wobei die natürlich wieder den Nachteil hat, dass es dann halt nicht alle umfasst am Anfang.
Ja. Ich sehe eben dran irgendwann trotzdem das Problem, dass sozusagen es entweder viel zu viel Geld sein könnte, was sie ausgibt, oder viel zu wenig. Also dass diese 1000 irgendwann nicht mehr wirklich 1000 wert sind, sondern irgendwie eben dann nur noch 10 Euro oder zwischenzeitlich eben auch mal so super viel wert sind, weil es eben eine Parallelwährung ist, die wahrscheinlich in der Anfangszeit nicht so eine nicht so angriffssicher gegenüber Spekulationen sein kann, wie zum Beispiel der Dollar oder so. Und deswegen nochmal die Frage, könnte jetzt sich irgendwie die Gruppe entscheiden, dass das mehr oder weniger Geld, also kann die Geldschöpfung irgendwie beeinflusst werden? Oder ist das von Anfang an ganz sicher?
An sich ist das, also an sich würde ich schon sagen, oder ist das nicht vorgesehen, ist das tatsächlich einer der wenigen Parameter, die, oder ist das der Parameter, der gesetzt ist? Ich würde jetzt auch sagen, so gewiss, zumindest im gewissen Maße, eine Fluktuation jetzt auch nicht so schlimm, aber na gut, nee, ist schon vollkommen richtig. Also es sollte schon möglichst stabil sein, und wir haben also es gibt natürlich ein paar Mechanismen, die man einfach sorgen konnte. Man könnte einfach sozusagen einfach ein bisschen zum Beispiel Geld hinterlegen, was sozusagen einfach bei einem also sozusagen im Prinzip eine Ober- und eine Unterschränke sozusagen für den Wert zu setzen. Aha. Und dann so ein bisschen wie eine Zentralbank dann ab einem bestimmten Level dann zurückkauft. Oder
also so ein Market Maker einzusetzen. Klar, aber das müsste dann doch eine zentrale Institution sein oder das dezentral machen.
Das ist beides möglich. Also ich meine, das ist natürlich auch wieder auf Smart Contracts möglich, und das ist sozusagen auch so möglich, dass das komplett transparent ist und dass sozusagen jeder weiß, dass genau eben noch so viel Geld da ist in Reserve, um jetzt wieder zurückzukaufen. Und das ist aber auch möglich, dass natürlich einfach irgendjemand Trades macht.
Ja.
Also der Handlungs- oder der Optionsspielraum ist da sehr groß.
Also ich würde gerade, habe ich das Gefühl, das ist eher so ein Experiment mit dem Mindset von Menschen, als jetzt sozusagen das, also für mich steckt ein großer Wert darin, sich einfach zu überlegen, lasst uns doch mal anfangen mit diesem Grundeinkommen. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob tatsächlich das dann für, also schnell sozusagen für alle Menschen zugänglich sein könnte. Warum setzt du dich auf der Bitcoin-Ebene oder auf der Blockchain-Ebene für das Thema Grundeinkommen ein, und warum nicht politisch, oder warum würdest du sagen, sollten wir das nicht mit dem Euro machen?
Ich würde sagen, weil ich doch erwarte, dass es so noch wahrscheinlicher ist, es schneller hinzubekommen.
Tatsächlich.
Ja, also sozusagen, mein Ziel ist, wir sollten es hinkriegen, ein Grundeinkommen so schnell wie möglich hinzukriegen. Und das sehe ich jetzt erstmal leider nicht in den nächsten 10, 15 Jahren in Deutschland passieren. Und das ist in meinen Augen eine Sache, die eben heute möglich ist, zumindest damit anzufangen. Und wenn es am Ende sozusagen nur, in Anführungsstrichen, nur den Effekt hat, dass es irgendwie in einem gewissen Rahmen zeigt, dass es was auch immer, und dann dazu führt, dass es auf der anderen Ebene, der politischen und traditionellen Geldebene, dann klappt, dann bin ich natürlich auch sehr glücklich. Also, aber an sich sehe ich schon den Pfad auch, dass das ein globales Phänomen werden kann und die Art und Weise verändern kann, wie wir Geld sehen und wie wir Geld benutzen.
Krass. Ja, also ich habe echt das Gefühl, ich bin jetzt gerade hier mit der Zukunft in meinem Wohnzimmer. Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu gebracht zu denken, ja, ich führe jetzt das Grundeinkommen ein und baue auch noch eine Währung dazu, die das ermöglicht?
Ja, es waren, glaube ich, also so unabhängig halt zwei Dinge. Also ich meine, das Grundeinkommen war einfach irgendwie schon seit eigentlich gut 10 Jahren oder so, war das für mich einfach ein sehr schlüssiges und vernünftiges und Konzept, was irgendwie eine in meinen Augen wunderbare Mischung aus Freiheit und ein Stück weit auch oder also sozusagen eine Grundsicherung zu oder Leuten Sicherheit zu geben, ohne sozusagen mit irgendwie zu vielen Regeln irgendwie und zu viel Vaterstaat sozusagen in irgendwie dieses Leben einzugreifen, scheint mir immer noch der richtige Ansatz. Das war sozusagen die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung war Bitcoin einfach. Also das Bitcoin war einfach so der Start von dem ganzen Blockchain, von der ganzen Blockchain-Welt. Also am Anfang war es einfach Bitcoin so. Und erst über Jahre wurde das dann sozusagen aufgedröselt und gemerkt, okay, die Konzepte kann man ja verallgemeinern und die kann man ja auch auf dies und das anwenden. Aber Bitcoin allein hat halt einfach schon mal gezeigt, dass es möglich ist, irgendwie eine neue Währung oder ein neues Geld zu machen, das völlig anders funktioniert als der Euro und der Dollar. Und es ist ja einfach, also es ist jetzt viele Milliarden wert. Also es zeigt sozusagen, dass es tatsächlich einfach ausreicht, wenn eine Community an Menschen sozusagen sagt, ja, das ist sozusagen, was wir benutzen wollen. Mehr ist es nicht. Mehr steckt sozusagen hinter Bitcoin nicht. Also da gibt es sozusagen keine Garantien, dass das irgendwas wert ist. Es gibt keine Verträge, es gibt keine Staaten, die dahinter stecken. Es ist wirklich eine Community von Leuten, die sagt, das ist eine Art, wie wir unter uns Werte verschieben wollen, sag ich mal. Und das reicht im Moment, um viele Milliarden zu bewegen und sozusagen viele und dann auch vielen ganz real ökonomische Dinge in Bewegung zu setzen, und das ist ja faszinierend. Und da kann man ja sagen, vielleicht kriegen wir es hin, da noch eine in meinen Augen noch eine bessere Idee sozusagen als Center des Geldes zu machen. Also bei Bitcoin ist irgendwie die Kernidee, ja, es soll einen Fixed Total Supply geben, also sozusagen eine Obergrenze an Bitcoins, die es insgesamt gibt, und irgendwie und dann eben irgendwie keine Inflation, und das ist irgendwie was die Leute am Anfang über Bitcoin, also was sozusagen das Faszinierende an Bitcoin war, und natürlich sowieso das Dezentrale, und da können wir doch vielleicht diese Idee mit dem Total Limited Supply, mit der Idee des Grundeinkommens ersetzen und da eigentlich noch eine viel gerechtere und viel weitreichenderes System erzeugen.
Mhm. Was würdest du denn den Leuten sagen? Naja, gut, Bitcoin ist ganz nett, aber wenn wir jetzt das als Wertaufbewahrungseinheit sehen, dann erleben wir Volatilitäten, die wirklich, Wertschwankungen, Entschuldigung für den Fachterminus, so starke Wertschwankungen erleben, und gleichzeitig ist eigentlich Bitcoin so eine Währung für Internet-Nerds und Kriminelle. Gibt es auch die Kritik ab und zu, also gerade auch, weil einfach diese Staatskritik ja häufig auch von Leuten einhergeht, die zum Beispiel Geld ungesehen gerne von A nach B verschieben wollen?
Ja,
Entschuldigung, zwei Punkte. Der erste ist vielleicht die große Schwankung des Wertes.
Genau. Also, in gewisser Weise ist das mit dem Bitcoin, das sehe ich als tatsächlich nie stabil an. Weil im Prinzip ist es so, dass ganz einfach gesprochen, die Leute, die Bitcoin haben, die sind daran interessiert, dass Bitcoin sozusagen das Ding ist, also die Währung ist. Und jeder andere müsste eigentlich daran interessiert sein, dass wir irgendwas anderes als Währung benutzen. Also wenn ich jetzt heute keinen Bitcoin habe, dann dann ist eigentlich der einzige Grund für mich, Bitcoin zu kaufen und sozusagen in das System einzusteigen, wäre so ein bisschen vielleicht der Gedanke, dass dann Leute nach mir auch noch einsteigen wollen und dann sozusagen der Wert noch weiter steigt.
So Schneeballsystem.
Genau. Ja. Und in meinen Augen ist es das auch ein Stück weit. Also sozusagen der Hauptwert von Bitcoin ist schon irgendwie die Spekulation. Und gut, man kann jetzt argumentieren, also wenn ich jetzt mal die verteidigende Position einnehmen wollen würde, könnte man argumentieren, naja gut, das ist am Anfang halt irgendwie durch Spekulation getrieben, aber irgendwann, wenn alle das benutzen, dann sind wir sozusagen irgendwo, wo es halt irgendwie für alle besser ist, weil aus irgendeinem Grund ist eine Währung ohne Inflation besser. Da gehe ich nicht mit. Erstens sage ich, wir werden dahin sozusagen nicht kommen zu diesem stabilisierenden Punkt, denn ich würde eigentlich sagen, dass also im Moment gibt es vielleicht ein paar Millionen Leute, die Bitcoin haben und gibt aber ein paar Milliarden Leute, also weltweit, und eigentlich alle, die Bitcoin nicht haben, würden eigentlich ein alternatives System vorschlagen. Also warum sozusagen...
In eigenen Bitcoin.
Genau, in eigenen Bitcoin. Also sozusagen, die könnten theoretisch hingehen und sagen, okay, wir eine Milliarde Leute, wir sagen jetzt, wir fangen jetzt diesen auch Bitcoin 2 an. Der hat jetzt irgendwie die gleichen Regeln. Es gibt sozusagen auch 21 Millionen insgesamt und so. Aber die sind jetzt erstmal verteilt auf uns. So. Mhm. Und das wäre natürlich viel attraktiver. Und wenn die jetzt sozusagen dann irgendwie schaffen, sozusagen wieder so die kritische Masse zu erreichen, und dann könnten sie es vielleicht schaffen, dass irgendwie die anderen denken, ich will jetzt auch dem sozusagen joinen, weil dann bestimmt noch mehr nach mir reinkommen und so weiter. Und das könnte sozusagen so ein endloses Spiel sein von immer verschiedene Gruppen versuchen sozusagen ihre Währung in Anführungsstrichen zu pushen. Der einzige Ausweg in meinen Augen aus diesem Spiel, dass man sozusagen immer versucht, sozusagen so das Zentrum der kritischen Masse zu sein und sozusagen zu den Early Adoptern zu gehören, und so, ist halt einfach eine Währung, die alle gleichmäßig und gleichermaßen behandelt, und das wäre eben Circles. Denn in Circles wäre es eben so, dass sozusagen in dem Moment, wo neue Leute dem System sozusagen, sie sagen, ja, ich spiele jetzt auch mit unter diesen Regeln und ich erkenne das jetzt auch als Geld an, haben die im Prinzip die gleichen Rechte wie, oder also bekommen auch sozusagen dann ihren eigenen, ihre eigene Währung, und sozusagen runtergebrochen, also jeder hat im Prinzip seine eigene Währung, und der einzige Grund, warum ich jetzt sozusagen deine Währung annehme, wäre das dann eben dieses gegenseitige Ding, dass du halt meine annimmst. Was sozusagen irgendwie noch ein letzter Gedanke, dass es das durchaus schon gab, sozusagen diese Währungskriege und was auch immer, zum Beispiel Gold und Silber. Also sozusagen im europäischen Raum war irgendwie Gold so irgendwie der Bitcoin, in Anführungsstrichen, und im asiatischen, chinesischen Raum war Silber sozusagen das der Bitcoin, in Anführungsstrichen. Und es wurden dann tatsächlich Kriege darum geführt, wo es im Prinzip darum ging, dass Gold, also wo sozusagen der europäische Raum sozusagen, also dann dem
Gold
asiatischen,
als genau, Standard, sei,
also genau, sagen Währung wollte, oder? Die Dinger müssen jetzt, die Seide oder was auch immer, muss in Gold gehandelt werden können. Und das heißt, also das, genau, das ist sozusagen das gleiche Konzept in gewisser Weise.
Krass. Ja, dann nochmal, jetzt ist mir gerade die Frage gekommen, wie entscheidet sich jetzt nochmal, dass ich Circles haben darf? Du sagst, man fängt mit einer kleinen Gruppe an. Also darf ich einfach, gibt es eine Beta-Phase und ich darf sozusagen die moralische Prüfung über mich ergehen lassen, und dann werde ich aufgenommen in den Clan der Privilegierten? Oder
wie also das? Sozusagen auf Protokollebene, also sozusagen irgendwie auf der Blockchain und so, gäbe es diese Regeln nicht. Also da gibt es einfach, da hat jeder die Möglichkeit, sozusagen einen neuen Account anzulegen. Und die Frage ist aber sozusagen, ja, du kannst irgendwie deine Währung machen und dann hast du deine Einheiten, und aber solange die niemand annimmt, hilft dir das nichts. Oder das heißt, praktisch ist es dann doch so, dass es eigentlich erst relevant wird, also wenn es jetzt irgendwie erstmal eine erste Kerngruppe gibt, dann ist halt die Frage, und das ist im Prinzip dann deren Entscheidung, wen nehmen sie dazu, und dazu nehmen im Sinne von, mit wem gehen sie freiwillig eben diese 1:1 Tauschbeziehungen ein. Und wahrscheinlich, also jetzt eben ganz praktisch, würde es dann eine App geben, und die würde halt bestimmte simple Regeln haben, und die Regel würde wahrscheinlich lauten, okay, wenn du sozusagen im Prinzip mehr Circles hast, als du als Grundeinkommen bekommst, also das heißt, du hast netto quasi mehr Waren und Dienstleistungen sozusagen für Circles verkauft, mhm, und hast also Waren abgegeben insgesamt und hast mehr Circles bekommen, dann kannst du sozusagen noch von mir aus wieder zwei Leute einladen. Und wenn nicht, kannst du halt nicht Leute einladen und dich mit denen verbinden.
Also mein Reichtum entscheidet darüber, ob ich Leute ins System aufnehmen kann.
Ja, das wäre, also, oder, naja, nicht, also eigentlich nicht dein Reichtum, oder ja, doch dein Reichtum in Circles, also sozusagen deine Bereitschaft, anderen etwas zu geben für Circles, ja.
Aber Circles kriege ich auch. Das heißt, ich kann auch einfach joinen oder so und dann Circles akkumulieren.
Genau, also du kriegst Circles natürlich als Grundeinkommen, und aber sozusagen weitere, um eben am Anfang diese Balance zu finden, über die du auch schon geredet hast, zwischen Dingen, die verfügbar sind und Leuten, die sozusagen Circles bekommen und die gerne ausgeben möchten, was alle sind, würde man wahrscheinlich eben am Anfang erstmal die, insbesondere weitere Leute hinzufügen, die schon bereit sind,
auch
das was zu geben. Okay. Ja, was zu geben, auch für Circles, genau.
Krass. Ja, du hast auch, oder ihr seid gerade dabei, dieses Tiny House zu bauen, hier genau, am Bauhaus Campus. Das steht hier direkt neben mir. Man könnte es praktisch jetzt aus dem Fenster sehen, wenn wir uns nicht vor der Sonne verstecken würden. Und da wollt ihr das starten. Wie genau stellt ihr euch das vor? Also was mhm, gibt es da und wie funktioniert das zusammen mit Circles? Mhm. Wie läuft das Crowdfunding? Mhm.
Genau, also der Name Kaffee Grundeinkommen geht so ein bisschen auch über Circles hinaus. Also erstmal so die Idee war oder ist immer noch auch einfach einen Hub, einen Anlaufpunkt für, und was gibt es besser als ein Café für einen Anlaufpunkt zum Thema Grundeinkommen zu haben, in Berlin zu haben. Und wir haben erstmal klein angefangen, tiny angefangen, mit einer Tiny House-Version des Cafés, aber haben auf jeden Fall auch vor, weiterzugehen, also irgendwie auch irgendwo ein dann reguläres Café in Anführungsstrichen zu haben. Und genau, es soll zum einen einfach irgendwie ein gemütlicher Treffpunkt zum Thema Grundeinkommen sein, aber eben natürlich auch dann Spielwiese für solche verrückten Experimente wie dieses Circles. Das heißt ganz konkret, man wird dort Kaffee und sonstige Dinge, die es in einem Café gibt, für Circles kaufen können.
Ich kann dann da hingehen, ich kann mir eine Währung downloaden
genau,
und dann kann ich bei euch bezahlen.
Genau.
Das klingt nach einem sehr attraktiven Konzept.
Ja.
Wie läuft's mit dem Crowdfunding? Wo kann man es unterstützen? Und wie ist dein Gefühl gerade?
Ja, nee, alles sehr gut. Wir haben gerade genau in Parallel eine Startnext-Kampagne gestartet. startnext.de/Kaffee Grundeinkommen. Versuchen da 12.000 Euro einzusammeln, um sozusagen die erste Version zu finanzieren oder weiter zu finanzieren oder dann auch irgendwie betreiben zu können. Aber auch unabhängig davon, gerne nehmt daran teil, wir freuen uns sehr.
Genau, also ihr müsst wissen, Martin ist ein sehr bescheidener Mensch, unterstützt auf jeden Fall seine Kampagne auf Start Next, kauft euch einen Kaffee oder ein cooles Buch. Wenn ihr 500 Euro gebt, hält sogar Van Bo für euch einen Vortrag, der Architekt, der das Tiny House hier gebaut hat und auch Kurator des Bauhaus Campus ist. Aber du wolltest noch was sagen?
Ja, genau, aber darüber hinaus würden wir gerne, also haben wir sozusagen auch schon mehr Leute, die bereit sind, dieses oder jenes in Circles anzubieten. Und ja, der Van Bo ist da ganz, ganz tatkräftig und hat irgendwie auch schon diverse Orte, die dann irgendwie eventuell auch sogar gemietet werden können für Circles. Und also ja, wir versuchen, so schnell es geht, die Grundbedürfnisse, sozusagen das, alles, was man mit einem Grundeinkommen sich kaufen sollen würde, und dazu gehört natürlich Wohnraum, Essen, Kleidung und so weiter, dass das auch irgendwie in Circles verfügbar ist.
Krass. Ja, dann bin ich ganz gespannt, wie es weitergeht und würde euch noch ganz viel Erfolg wünschen. Hast du noch einen Aufruf, irgendwas zu sagen oder fehlt dir was?
Nö, ich meine, das kommt natürlich vorbei. Das Café wird in 3 Wochen, glaube ich, 5., 6. Juni, sozusagen so die erste Eröffnung haben. Es wird dann 3 Monate später nochmal sozusagen eine größere Eröffnung oder Zweiteröffnung oder wie auch immer geben, wo es irgendwie noch so auch irgendwie die Teams, die irgendwie so hauptsächlich in New York sind oder so, also sozusagen so ein bisschen alle zusammenkommen hier und irgendwie dann eine erste Version von der App, die sozusagen Circles ermöglicht, live gehen wird. Bis dahin werden wir schon einen Prototypen hoffentlich in 3 Wochen, also zu der ersten Eröffnung werden wir hoffentlich schon einen ersten Prototypen haben. Also es wird eine Menge Entwicklungen geben und wir freuen uns über jeden, der Lust hat oder im Endeffekt, also so die Kernfrage, die wir Leuten tatsächlich stellen wollen, ist, was seid ihr bereit, was würdet ihr anderen Leuten bedingungslos oder für ihr bedingungsloses Grundeinkommen geben?
Ja. Und wir sind gespannt, die Antwort zu hören. Bis bald.
Vielen Dank. Ciao.
Danke dir.